Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein Katzensprung, ein Steinwurf weit. Briefe und Manuskripte wie Vögel, auf die wir warten, weil es doch endlich Frühling werden soll, auch in den Elbniederungen bei Beutzenburg, für Knut, der mir seine Gedichte schickte. An der Trave, 1977. Ein Dampfer fährt vorbei, Skandinavienline, die winkenden Hände am Ufer, die Fähnchen im Wind, ein dunkler Dampfton vom Wasser her verzaubert die Kinder, und lange sehen sie dem Giganten nach und wie die Möwen sich scharen am Heck. Nicht weit entfernt fliegt unbemerkt ein Raubvogel von Deutschland nach Deutschland. Drüben hat er sich in den Bäumen ein Nest gebaut, doch hier sucht er sich die Mäuse für die Jungen. Weder Stacheldraht noch Todesstreifen können ihn hindern, seine Vogelfreiheit zu erproben. Groß ist die Angst der Jäger, ihn zu verlieren. Sie trauen ihren Gedanken und der Freiheit nicht. Und wenn sie könnten, würden sie auch in den Räumen der Vögel ihre Mauern errichten oder ihre Schießanlagen. Wenn er aber fliegt und seine Kreise zieht, von hüben nach drüben, gehört er niemandem, nur sich, und überall am Fluss ist er zu Hause. Ein Vogel fliegt über die Trave von Deutschland nach Deutschland. Was er dabei sieht, sind Wälder, Wasser und Land und Himmel und nicht die Wachtposten in ihren Verstecken, aber die Kinder, die diesseits des Flusses einem Dampfer winken. Leipzig, 9. Oktober 1989. Am Anfang war das Licht, die brennende Kerze, in den Händen, nicht ohne Angst der marschierenden Demonstranten. Licht und Gebet der mutigen Enttäuschten. Auf die Straße riefen sie, wir sind das Volk. Gorbi, Gorbi, wir sind das Volk. Freiheit, Freiheit. Ein Feuer entzündete ihre Worte, ihre gewaltlose Kraft riss Mauer, Wachturm und Stacheldraht nieder. Schlagbäume fielen noch in der Nacht, der Weg von Deutschland nach Deutschland war frei. Am Anfang war die Hoffnung, am Anfang war die Tat, am Ende standen Worte, wir sind ein Volk, am Ende stand der Sieg, weiter, weiter, Trabis und Tränen rollten. Fragwürdige Sehnsucht für Felix Baumgartner. Weltrekorde, Höchstleistungen, höher, schneller, weiter, im Fußmarsch rund um die Welt, im Fledermausanzug durch die Luft, als Drachenflieger unterwegs, sein Heimatland mit einem Motorgleitschirm überqueren, den höchsten Sprung von einem Brett ins Wasser wagen, das Fahrrad zur schnellsten Tour um den Globus rüsten oder, völlig losgelöst, den Fallschirmsprung aus 39 Kilometern Höhe im freien Fall mit Überschallgeschwindigkeit aus allen Wolken fallen, Stratosphäre und Troposphäre durchbrechen, die unsichtbaren Mauern hinter sich lassen, den Gedanken, dass Zeit zeitlos ist und die Zeit doch entscheidend für den Augenblick, der den Rekord im Auge und die Unsterblichkeit in Aussicht hat. Und endlich die Unendlichkeit. Sicher ist sie kein leerer Wahn. Der Kapsel entkommen, im Druckanzug geschützt, am Rande der Stratosphäre noch ins Trudeln gekommen, nicht ohne Gefahr, nach kurzer, banger Abwesenheit in gut 9 Minuten wieder auf der Erde gelandet, vom Himmel gefallen, ein Mensch geblieben. Herzlichen Dank.
So. Dankeschön, Klaus-Rainer Goll. Und ich darf jetzt als nächstes bitten, Brigitte Hallenta, auch aus Lübeck. Brigitte Hallenta hat lange als Psychotherapeutin gearbeitet. 2007 erschien ihr Roman Die Breite der Zeit. Seitdem hat sie Kurzprosa in Literaturzeitschriften und 3 weitere Romane verfasst. Zuletzt Der eine. Bitte. Brigitte Hallenter.
Dankeschön. Übersteuert? Vielen Dank. Ich lese einen Text über die Grenzenlosigkeit der Liebe. Die Schaukel im Wald. Was wissen wir über Esther? Was über Sonja? Nichts. Nicht einmal, in welchem Teil des Landes sie ansässig sind. Die Zeitung, die die Geschichte ihrer Liebe erzählt, schweigt. Über das Selbstverständliche wie über das Nebensächliche. Alles, was von der großen Saga der lebenslangen Liebe ablenken könnte, unterdrückt sie. Wir sollen staunen über die Kraft einer Liebe, die sich gegen alle Widrigkeiten des Lebens Jahrzehnte frisch und unzerstörbar hält. Es gibt aber doch zwei herausgehobene Momente, die sich zu einem Bild verdichten. Die erste Begegnung und die Schaukel im Wald. Sonja ist 16 und arbeitet im väterlichen Kuhstall. Als Esther, die neue Nachbarin, mit ihren Kindern an der Hand hereinkommt. Esther ist 34. Die Kinder sind nur Symbol ihrer fortgeschrittenen Position im Leben. Man erfährt nichts über diese Kinder. Sind es zwei oder mehr, Jungen oder Mädchen, sind sie klein oder größer? Nur dies erfährt man. Esther ist erwachsen, Sonja noch nicht. Aber Sonja wird erwachsen. Jedes Mal, wenn sie sich bei der Schaukel im Wald treffen, ist Sonja ein wenig älter. Sie wird 23, sie wird 25 und noch immer treffen sie sich bei der Schaukel. Die Zeitung wird das doch nicht erfunden haben, weil eine Schaukel so gut als romantisches Symbol für die Liebe taugt. Für diese Kraft der Entschlossenheit, der ein himmelstürmender Aufschwung folgt. Aus einem Nebensatz erfährt man, dass Sonja und Esther die Schaukel selbst an einem Ast angebracht haben. Mehr nicht. Aber wer von den beiden hat die Idee und wer bringt sie mit? Wahrscheinlich Esther, ein nicht mehr gebrauchtes Schaukelbrett ihrer Kinder. Und wer besitzt das handwerkliche Geschick? Das vor allem, kaum vorstellbar, dass für eine stabile Befestigung, die Jahrzehnte standhalten soll, nicht Werkzeug erforderlich ist. Vielleicht wird die Schaukel ja auch gar nicht zum Schaukeln benutzt, sondern wird immer nur angeschaut. Das einzig Fassbare, das ihnen beiden gehört, eine Schaukel. So wie Hölderlin und Suzette sich heimlich Briefe in die Hecke stecken, so befestigen Sonja und Esther in den Schnüren Blümchen, Tannenzapfen und andere Zeichen ihrer Anwesenheit, wenn sie sich denn verfehlen. Vielleicht klemmen auch Papierröllchen mit Gedichten zwischen den Schlaufen. Esther mag Rilke, Sonja Fried. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an dein rührt? Sonja ist die Drängende. Esther hat Schuldgefühle. Sie hat Kinder, wir erinnern uns, und einen Mann. Eines Tages geht der Mann. Esther ist frei. Es ist der Augenblick, in dem sie endlich die große Sehnsucht nacheinander stillen können. Aber Sonja und Esther haben eine Schaukel im Wald aufgehängt, nicht ein Zimmer in der nahen Kreisstadt gebucht. Sie kommen nicht zusammen. Sie sehnen sich weiter nacheinander. Sonja erklärt das. Ihre Liebe sei transzendent, sagt sie. Also nicht im Bereich der normalen Sinneswahrnehmung, sondern eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist und noch nicht von einer anderen. Liebe im gasförmigen Zustand der Sehnsucht. Die unsterbliche Liebe ist unsterblich, weil sie nicht von der Hoffnung auf Erfüllung lebt, sondern von der unvergänglichen Erinnerung an eine Zeit, als es noch keine Grenzen gab, als alles miteinander verschmolzen war. Innen und außen, das Selbst und der Andere, der Leib und die Seele. Babywonnen, Kleinkinder, Glückseligkeiten. Esthers Mann ist schnell wieder zurückgekehrt. Sonja hat keinen Mann gewollt und eine andere Frau als Esther schon gar nicht. Auch nach 20 Jahren tauschen Sonja und Esther Briefe und gehen miteinander spazieren. Die Zeitung schreibt nicht, in welchem Zustand sich die Schaukel im Wald befindet. Wenn Wetter und Wind ihr zugesetzt haben, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Dankeschön.
Vielen Dank, Brigitte Halinta. Als nächstes, ich hoffe, ja, Thomas Bruhn, bitteschön. Vielleicht ist das keine schlechte Weigern. Na gut, im Stehen. Also, Thomas Bruhn gehört zum Schriftstellerverband in Brandenburg. Er ist ein Berliner Kind, Jahrgang 1952, lebt aber in Cottbus. Ein paar Stichworte: Sportschule, Rockband, Studium Humboldt-Universität, Liedertheater Karls Enkel, Volksbühne Berlin, Arbeiten für Neues Deutschland. Zuletzt der Roman Das Großartige Wiederhaben wollen. Bitte, Thomas Bruhn.
Ich lese einen Auszug aus den abgrundtiefen Auszeichnungen. Dazu muss man klären, das gottverlassene Fleckchen, von dem die Rede ist, liegt in Nordnorwegen. Und Liselott, die Hauptperson, die Ich-Erzählerin, resümiert ein bisschen. Wie ich, eine waschechte Berliner Pflanze, auf dieses gottverlassene Fleckchen gekommen bin, die Geschichte ist nicht zu glauben. Und wer meinen Gatten kennt, der versteht sie erst recht nicht. Dabei war es seine Idee. Er wollte es so. Von einem Augenblick auf den anderen warf er alles über den Haufen. Neuanfangen nannte er das. Und ich konnte froh sein, wenn ich in seinen Plänen vorkam. Obwohl, gefragt hat er mich schon. Und wenn ich mich bockbeinig gestellt hätte, wären wir bestimmt nach Balkonien zurückgereist. Wir würden, wie in alten Zeiten, den Sonnenuntergängen zusehen, ein frisches aus dem Oderkahn schlürfen und Erdnussflips knabbern. Aber ich habe ja gesagt. Fragen Sie mich nicht, warum? Wahrscheinlich wegen der Stille. Also, eines Tages kam Gespons nach Hause. Ich weiß nicht, welcher Floh ihn gebissen hatte, aber er sagte, Lieslott, wir müssen los. Es kann nicht angehen, dass wir hier zu Sauerfleisch werden, wo die Grenzen auf sind. Früher hatten wir keine Pässe und konnten nicht reisen und heute haben wir welche und tun es nicht. Dafür bin ich nicht auf die Straße gegangen. Du und auf die Straße gegangen? Dass ich nicht lache. Dich habe ich weder am 4. noch am 9. auf der Straße gesehen. Am 4. haben wir die Datsche meiner Eltern winterfest gemacht und am 9. hast du, nachdem der Schabowski so hübsch im Fernsehen gestammelt hat, nur gesagt, die sind auch nicht mehr das, was sie nie gewesen sind. Hast die Glotze ausgemacht und mich in die Federn gezerrt. Wie dem auch sei, mein Gespons blieb stur und fragte, die Welt steht uns offen, wo willst du hin? Nach Paris habe ich ohne zu überlegen geantwortet. Das war das Erste, was mir einfiel. Davon habe ich Tag und Nacht geträumt. Coco Chanel und Champagner, Chateaubriand und Champs-Élysées. Nee, sagte mein Gespons, da fahren alle hin. Das halbe Haus lungert unterm Eiffelturm rum. Na dann an die Riviera. Aber Gespons brummte, da hockt die andere Hälfte und wundert sich, dass man Badehosen tragen muss. Dann in den Osten, sagte ich und hatte das Spiel schon satt. Da waren wir zu oft, sagte er und folgerte scharf, bleibt der Norden. Von mir aus, ich ergab mich meinem Schicksal, Norden ist gut, lass uns nach Schweden und Norwegen fahren. Nicht zu warm, selbst im Mittsommer nicht, wenig Leute, viel Platz. Bevor wir in Sassnitz aufs Schiff rollten, wollten sie unsere Pässe und die Tickets für die Fähre sehen. War ein hübsches kleines Gefühl, als man lässig die Papiere aus dem Fenster reichte und der Typ in Uniform nur einen kurzen Blick reinwarf, lächelte und gute Reise wünschte. Der konnte nett und freundlich sein, weil er auch einen Pass in der Tasche hatte. Gesponz sagte, jeder Mensch soll einen Pass haben. Jeder Mensch soll den Pass bekommen, den er sich wünscht. Jeder Mensch soll alle Pässe der Welt haben. Ich sagte, die Heimat des Menschen heißt Erde, darum soll ein Mensch auf der ganzen Welt keinen Pass haben. Das müssen selige Zeiten gewesen sein, als es keine Grenzen gab. Die sind erst aufgekommen, als sie mit den Grundbüchern angefangen haben oder so, stelle ich mir vor. Als die Fähre in Trelleborg anlegte, hatten wir unsere Pässe wie die Schweden hinter die Windschutzscheibe gelegt. Gesponz hatte eine Kassette mit Liedern von Bellmann angestellt, um die Zöllner abzulenken und zu bezirzen, wegen dem Schnaps im Kofferraum, wie er nervös sagte, das sind bestimmt ganz scharfe Typen, bis an die Zähne bewaffnet und eiskalt. Wir holperten also vom Schiff und fuhren im Hafen ein paar Schleifen. Am Tor stand ein Polizeiauto, an dem lässig zwei Uniformierte lehnten und rauchten. Eine typische Schwedin, pummelig, mandeläugig und schwarzer Zopf, nahm die Parade ab. Gesponz hielt an, weil er dachte, sie wolle unsere Pässe sehen. Aber sie lachte nur, wahrscheinlich über unseren Trabi, und winkte uns durch. Gesponz konnte sich nicht beruhigen. Da haben wir Pässe und keiner will sie sehen? Wie ungerecht ist diese Welt. Er grandelte hinter dem Lenkrad. Das können die mit mir nicht machen. Dafür bin ich nicht auf die Straße. Na dann fahr doch zurück und halt ihr den Pass unter die Nase, sagte ich. Aber Gesponz war weder dazu zu bewegen, noch zu beruhigen. Und dann kam der erste Kreisverkehr und Gesponz musste überlegen und aufpassen und hörte von ganz allein auf zu schimpfen. Nach dem vierten oder fünften begann er die Dinger zu lieben und brauste rundherum und rein und raus, dass es eine Freude war. Die Volvos sind schwerfälliger als eine Rennpappe, die hier ihrem Namen alle Ehre machte. Gesponz fuhr manchmal aus lauter Jux und Dallerei ein paar Runden, bevor er die Ausfahrt nahm und trotzig rief, die lacht nicht nochmal über einen Trabant 601 S Deluxe mit Schonbezügen.
Danke. Dankeschön, Thomas Bruhn. Und als Nächste möchte ich aufrufen, Elisabeth Melzer-Geißler. Wir beiden haben sozusagen eine deutsch-deutsche Vergangenheit. Wir haben nämlich beide in Weimar an der Musikhochschule studiert. Und mein Weg ging dann auch nach Leipzig, wie bei ihr, ich ans Literaturinstitut. Und Sie, wo hast du studiert? An der Universität. Nur danach gingen unsere Wege auseinander. Sie ging nach dem Westen und wohnt jetzt in Schleswig-Holstein. Und ich blieb im Osten und näherte mich redlich. So, ich bitte um die Gedichte von Elisabeth.
Exakt vor 40 Jahren habe ich hier auf dem Rathaus meine Ausreisepapiere bekommen. 40 Jahre jünger als heute, mein Mann ebenfalls 40 Jahre jünger. Unsere Tochter war damals ein Jahr alt und ich war hochschwanger. Also es war ein bisschen eine Maria-Josef-Situation. Grenzweg 1. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du kommst nicht weiter. Die Gasse, die hat keinen Ausgang. Sie ist ein Sack. Und du bist eingeschnürt darin, fest bis zum Hals. Du weißt nicht mehr, womit dein Brot verdienen, dein Kind ernähren, kleiden. Wo willst du wohnen? Du stehst als Außenseiter und bist bereit zu gehen. Und das Vergangene, auch das dir Liebgewordene, zurückzulassen. Was nimmst du mit? Die letzte Kraft und eine Prise Mut, Zivilcourage und Hoffnung. Hoffnung wie ein großes, frisches Eis in einer Tüte mit bunten Zuckerkrümeln überstreut. Wohin? Woher soll ich das wissen? Was wird, wenn alle Träume auf Veränderung zerschlagen, weil du belauscht? Wenn du vergittert auf die Wolken schaust? Wenn sie die deinen wegen dir belästigen? Was wird, wenn du die Freunde nie mehr wiedersiehst? Wenn aller Traum auf Zukunft sich verflüchtigt, wie fruchtig Speiseeis, das in der Sonne auf die Bluse tropft. Du hältst den Atem an, die Zeit steht plötzlich still. Du rollst im Zug, der an der Grenze kreischend stoppt, der strengstens untersucht, mit Spürhund, scharfer Waffe und gestrenger Miene, mit Stocherstöcken aus Metall, die klirren so wie splitternd Eis im Untergrund. Was wird? Der Zug rollt weiter fort, mit dir. Du kannst es nicht begreifen. Dein Herz, es bleibt zurück, das sich nicht wenden konnte, wollte. Du kannst es nicht begreifen. Die alte Zeit steht still und schaut dir aus dem Fenster zu. Und du merkst es nicht. Der Zug rollt weiter, weiter fort mit dir. Doch du stehst stumm und kannst nicht winken. Du bist gelähmt, denn du begreifst es nicht. Die Grenze gingen flüsternd und auf Zehenspitzen. Dein Kind schlief im Abteil. Sie blickten kaum auf das Papier, das sie ermöglicht hat, weit vor der Zeit die Mauer hinter dir zu lassen, an der du dich so oft gerammt. Und du schaust aus dem Fenster. Die Zeit steht still und rast vorbei und wird zum Zwitter zwischen Ewigkeit und Nichts. Der Zug rollt weiter, rollt dir die Jugend fort. Grenzweg 2. Du fährst im Zug und fährst und hast doch kein Billett und auch kein Geld. Und jeder sieht dir an, woher du kommst, frisch importiert. Und sie sind freundlich, schenken deinem Kind gar einen großen Apfel, einen großen roten Apfel. Und er schaut aus, als käme er mitten aus dem Paradies. Das Kind, das beißt von ab von diesem saftigen Willkommensgruß und kleckert sich damit aufs Kleid. Du stehst als Neuankömmling vor dem Lagertor und weinst, weil du nicht weißt, wie alles zugegangen. Was sollst du hier? Du kriegst dein Bett und auch die Decke zugewiesen und kannst nicht schlafen. Du wachst und hörst Geschichten aus Sibirien auf dem Flur. Sie kamen neben euch zur gleichen Zeit von weiter her und finden keinen Schlaf wie du. Wer sollte sie denn sonst verstehen, wenn nicht ihr? Du wachst und hörst, was sie geträumt und sich erkämpft so viele Jahre. Du hörst, wie oft die Zukunft gleich Porzellan in ihrer Hand zerschlagen und wie sie sich die Hoffnung dennoch niemals rauben ließen. Geschmeckt Gefängnis, Kälte, viele auch den Tod, doch auch die Überwindung. Du nimmst die Alte aus Sibirien in den Arm und denkst an deine Mutter. Sie kam neben euch von weiter her. Wer sollte sie denn sonst verstehen, wenn nicht ihr? Und zum Schluss friedliche Revolution. Als Außenseiterin stolperte sie über die Steine der Diktatur. Wie gut, sonst säße sie heute vielleicht im Bundeskanzleramt. Vor der Zeit überwanden sie den Stacheldraht zwischen Ost und West. Die Hunde beißen anders auf der anderen Seite. Der Stachel bleibt. Zur Wende hielt sie ihr Neugeborenes im Arm. Sonst wären sie vielleicht untergetanzt in der Masse der Mauerspechte. Später feierten sie unterm Brandenburger Tor still ihren Aufbruch. Danke.
Dankeschön, Elisabeth Melzer-Geißler. Und unser letzter Beitrag kommt wieder aus Brandenburg. Ich bitte Matthias Körner über eine andere Grenze geschrieben hat, und zwar über die ursprünglich zwischen der DDR und Polen und nun zwischen dem vereinten Deutschland und Polen, die Gegend, in der er lebt.
Grenzgänge. Meine Oma Lene kochte gern und gut. Das hatte sie Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Seminar gelernt. Dort belegte sie, um den Lehrerberuf zu erlangen, die Fächer Hauswirtschaftslehre und Turnen. Da meine Oma nicht nur gern und gut kochte, sondern auch gern und gut und viel aß und die Turnerei vom Seminar gänzlich aus den Augen verlor, machte ihr allzu viel Bewegung zu schaffen und es blieb ihr körperlicher Aktionsradius im Wesentlichen auf Hof und Haus beschränkt. Ich bin in meinem Leben genug gelaufen, begründete sie, die Flucht und dann der Weg zur Schule von Mäus nach Görlitz. Ich fragte nach, wo dieses Mäus denn liege. Das ist jetzt in Polen und da kann man nicht hin. Wieso in Polen und wieso nicht hin? Die Grenze, sagte sie. Und Grenze kannte ich schon als unüberwindbar. War die andere Oma doch rübergemacht in die Nähe von Lüdenscheid. Wie aber ein ganzer Ort in ein anderes Land gelangen konnte, erklärte sich mir erst später. Die erste Fahrt nach Mäus unternahm ich zusammen mit meinen Eltern als Ergebnis des sogenannten visafreien Grenzverkehrs mit der Volksrepublik Polen. In einem roten Saborosch aus dem Bruderland Sowjetunion fuhren wir mit panzerartigem Motorengeräusch die Schullaufstrecke der Oma von Görlitz nach Mäus ab. Meiner Mutter war der Weg vertraut. In ihrer Kindheit verlebte sie viele Ferientage in Mäus bei ihren Großeltern, die sie mit Großmuttel und Großvater betitelte. Wir parkten den Saborosch ein Stückchen weg und schlichen uns von hinten an das Familienhaus über den ehemaligen Bleichplan. Nach dem Bleichen wurde die Wäsche nochmal gespült wegen des Staubes vom Gras. So reinlich ging es zu. Deshalb durfte man den Bleichplan nur zum Begießen der Wäsche betreten, sonst nie. Meine Mutter und ihr Cousin Dieter hielten sich bei einem gemeinsamen Ferienaufenthalt allerdings nicht daran. Sie kletterten über den hinteren Zaun und rutschten den Bleichabhang auf dem Hosenboden herunter. Das gab grüne Flecken. Und beim Zurückklettern zerriss sich meine Mutter auch noch das am Tag zuvor mit Großmutter in Görlitz gekaufte Kleid am Jägerzaun. Aufgrund derartiger Vergehen blieb es bei dem einen Kleid von Großmutter. Wir gingen zurück zum Saborosch, sahen über den Jeckelsberg, einem Ort preußischer Niederlage. Als Friedrich II. Noch nicht der Große war, verlor er hier 1757 eine wichtige Schlacht um die Herrschaft über Schlesien und seinen treuen Freund und Befehlshaber Hans Karl von Winterfeld. Und wäre im Verlauf dieses siebenjährigen Krieges nicht die russische Zarin gestorben und hätte ihr Nachfolger nicht eine preußenfreundliche Bündnispolitik eingeschlagen, wäre für Friedrich der siebenjährige Krieg verloren gegangen und Schlesien nicht preußisch geworden und niemand hätte Friedrich als den Großen bezeichnet und die Grenzen und die Geschichte von Europa, von Mäus und dem Urgroßelternhaus und die meiner Familie wäre anders verlaufen. Vielleicht, sagte meine Mutter. Eigentlich wollten wir noch auf den ehemaligen Mäuser Friedhof, aber den Weg dorthin traute mein Vater seinem Saborosch nicht zu. Einen neuen Anlauf unternahm ich mit dem Bleichplanrutscher Dieter und seiner Frau Waltraud. Ihren Eltern hatte in Mäus die Gärtnerei gehört, die größte in Schlesien. Beim Gang über die Görlitzer Grenzbrücke erzählte Waltraud, wie sie kurz nach dem Krieg hier entlang nach Hause wollte. Da kamen ihr die Eltern entgegen, jeder mit zwei Beuteln in der Hand. Und sie teilten ihr mit, jenseits der Brücke gibt es kein Zuhause mehr. Die Beutel waren das, was sie von der größten Gärtnerei Schlesiens mitnehmen durften. Wir liefen bis zum ersten polnischen Taxi. Der drahtige Fahrer sprang aus dem Auto, warf die Zigarette weg, hielt uns die Tür auf und sagte, bitteschön. Wieder Mäus und wieder das Familienhaus und eine häckelnde ältere Frau. Wir stiegen aus, die Frau legte die Hacke beiseite, wischte die Hände an der beuligen Jogginghose ab, kam zu uns an den Grenzzaun und winkte uns herein. Wir hatten den halben Weg vom Gartentor zum Hauseingang geschafft. Da stürmte, es war sicher die Tochter, eine Frau um die 40 aus dem Haus und drängte uns schimpfend wieder zurück. Der Taxifahrer zuckte mit den Schultern. Ich fragte ihn, was er von der Grenzöffnung hielt. Für mich nicht gut. Ich gemacht Kleinschmuggel. Autoreifen, Autoteile und jetzt alles kaputt. Er fuhr beherzt den ausgefahrenen Feldweg zum Friedhof. Das Auto setzte ein paar Mal auf, aber das nahm er gelassen. Autoteile waren ja nicht sein Problem. An den lückig stehenden Bäumen erkannte man noch die alten Alleen auf dem Friedhof. Hier also ist die letzte Ruhestätte von Großvater und Großmutter. Grabsteine sah ich keine. Waltraud sagte, und wenn du jetzt hier geradeaus gehst, kommst du in unsere Gärtnerei. Der Taxifahrer brachte uns auch dorthin. In dem einzigen noch intakten Haus verkaufte die
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.